Heute geht es um ein Pflanzenwesen, das eigentlich nicht von dieser Welt ist, weil es sich nämlich gar nicht auf der Erde befindet, sondern sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes zwischen Himmel und Erde lebt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Kräuternote-Podcast. Heute geht es um ein Pflanzenwesen, das eigentlich nicht von dieser Welt ist, weil es sich nämlich gar nicht auf der Erde befindet, sondern sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes zwischen Himmel und Erde lebt. Denn es schwebt kugelförmig auf Bäumen, ist aber kein Parasit, sondern nur ein sogenannter Halbschmarotzer, der sich also zwar im Wirtsbaum verankert und darüber dann eben Wasser und die darin gelösten Nährstoffe aufnimmt, aber über seine eigenen Blätter und die eigene Photosynthese eben den nötigen Kohlenstoff selbst herstellen kann. Genau, die Rede ist von der Mistel. Die Mistel gilt als magische Pflanze. Zum einen eben, weil sie ungewöhnlicherweise im Winter auch ihre Früchte trägt, diese Beeren, und weil sie eben auf einem Baum anstatt auf dem Boden lebt. An sich gehört die Mistel zu den Sandelholzgewächsen und die Gattung Viscum ist halt mit ungefähr 100 Arten eigentlich in den Tropen und Subtropen überall auf der Welt verbreitet und in Mitteleuropa gibt es eigentlich nur eine vorkommende Art, Viscum album, und da unterscheidet man dann nochmal drei Unterarten, je nachdem auf welcher Wirtspflanze die Mistel halt lebt. Und zwar unterscheidet man dann nochmal die Tannenmistel, die Kiefernmistel und die Laubholzmistel. Die Mistel ist übrigens auch ein immergrünes Gewächs und wie gesagt, sie wächst halt so kugelförmig auf ihrem Wirtsbaum, wo sie sich eben so mit Saugwurzeln einnistet und kann dann einen Durchmesser von bis zu einem Meter erreichen. Und so kann sie eben auf Laub und auch auf Nadelbäumen wachsen, also wie gesagt, Tannen und Kiefern. Oder dann eben vor allem auf Pappeln, Linden, Weiden, Birken und Apfelbäumen ist sie zu finden. Die Blütezeit geht von Februar bis Mai. Und nach der Bestäubung und Befruchtung, die dann so durch Fliegen erfolgt, gibt es dann halt so weißliche, durchscheinende, klebrige und innenschleimige Beeren, die eigentlich ein bisschen wie Perlen aussehen. Und diese perlenartigen Beeren sind erst im November und Dezember dann reif. Und jede dieser Beeren enthält halt in ihrem klebrigen Fruchtfleisch, dieser Viskinmasse, dann einen Samen, der da drin eben so eingebettet ist. Die Heilkraft der Mistel unterscheidet sich halt wohl je nach Erntezeit und je nachdem, von welchem Baum die Mistel stammt. Und man sammelt ihre Blätter und kurzen Stängel halt eben von Misteln, die auch Beeren haben. Und ja, die werden halt von Anfang Oktober bis Mitte Dezember und dann auch nochmal März und April gesammelt. Und nur da soll die Mistel halt wirklich voller Heilkraft sein. Und im März, April gibt es dann eben kaum Beeren an den Misteln, da von den Vögeln ja einige über den Winter einfach mal schon weggefressen sind. Das heißt, wenn man da dann erntet, hat man zumindest auch den Vorteil, ein bisschen weniger Arbeit zu haben, weil man ja sonst vorher halt diese klebrigen Beeren noch vor dem Kleinschneiden und Trocknen des Krautes sozusagen entfernen muss. Und das entfällt dann quasi. Also alle Teile der Mistel enthalten halt schon so ein bisschen giftige Stoffe, aber so die Blätter und Stängel in der normalen Dosierung sind jetzt erstmal nicht giftig, nur die Beeren sind innerlich eingenommen auf jeden Fall für den Menschen giftig. Man kann die Beeren allerdings noch zu so einer Salbe verrühren und dann eben zum Beispiel mit Schweinefett hat man ja so eine Salbe, die übrigens erfolgreich äußerlich bei Erfrierung anwendbar ist. Die größte Heilkraft sollen übrigens Misteln haben, die auf Pappeln und Eichen sitzen. Aber auch die Misteln von Tannen und Obstbäumen haben natürlich Heilkräfte. Der Name Viscum album, also die weißbeerige Mistel, leitet sich vom lateinischen Viscum ab und das bedeutet Leim und beschreibt damit eben einfach die klebrigen Samen und dieses schleimige Fruchtfleisch. Und ja, das Wort Mistel kommt dann eben wahrscheinlich von der Herleitung vom Mist, weil ja eben die Samen sozusagen über die Vogelausscheidungen verbreitet werden und sich so wieder auf anderen Bäumen ansiedeln können. Die Mistel hat auch noch jede Menge Volksnamen, die dann auch zeigen, dass es sich hierbei um eine uralte Heil- und Zauberpflanze handeln muss. So wurde sie zum Beispiel als Hexenkrut oder Drudenfuß bezeichnet oder als Donnerbesen, weil die Mistel eben gerne auf Plätzen wachsen soll, wo auch der Blitz einschlägt, oder Hexenbesen und Teufelsbesen, weil dann einfach der Bezug zu Hexen und Teufel halt gemacht wird, nach dem Motto, das Kraut wächst dort oder die Misteln wachsen dort, wo sich eben auch solche aufhalten. Oder gut heil und heil aller Schäden, und damit schafft man einfach schon mal den Bezug dazu, dass die Mistel früher auf jeden Fall sowas wie als ein Allheilmittel angesehen wurde oder auch als Alpranke im Sinne dessen, dass Alp halt ein Gespenst ist, oder Fallkraut, weil ja zum großen Teil die Mistel halt als Mittel gegen die Fallsucht, also die Epilepsie, angesehen wurde. Und bei den keltischen Druiden galt sie, wie gesagt, als heilige Pflanze und quasi als Allheilmittel. Man sagte halt, dass sie eben ja unfruchtbare Frauen und Tiere fruchtbar machen würde und gegen alle möglichen Gifte und Krankheiten wirken würde. Und wie du es vielleicht auch noch von dem Druiden Miraculix aus den Asterix und Obelix Comics und Filmen kennst, wurden die Misteln halt mit einer goldenen Sichel geerntet. Dabei ist Gold erstmal auch das Zeichen für Sonne und die Sichel ja das für den Mond. Und zudem galt es dann nicht nur, diese goldene Sichel zu nehmen, sondern auch noch zu bestimmten Zeiten eben mit einer besonderen Mondstellung zu ernten. Und dabei wurden dann eben nur von Bären tragenden Misteln die Zweige abgeschnitten und die dann auch auf ein weißes Tuch gelegt. Also man wollte den Erdkontakt vermeiden, um sozusagen die Kraft der Misteln nicht in die Erde abzuleiten, und sodass sie eben ihre Heilkraft nicht verliert. Schon in der Antike wurde die Mistel eben gegen Fallsucht, also Epilepsie, genutzt. Und auch in den folgenden Jahrhunderten wendeten viele Kräuterärzte sie eben erfolgreich bei Epilepsie an. Also da standen wirklich eben diese krampflösenden Eigenschaften der Mistel halt im Vordergrund. Hildegard von Bingen beschreibt dann vor allem die Birnbaummistel und empfahl sie gegen Atemnot, Gicht und Lebererkrankungen. Aber die Mistel wurde auch als Fruchtbarkeitsmedizin angesehen. Da die Mistel ja ihre Früchte quasi in der dunkelsten und kältesten und ja unnahbarsten Jahreszeit trägt, ging man eben davon aus, dass sie sehr fruchtbar sein müsse und demnach auch die Fruchtbarkeit von Menschen fördern könne. Durch den Pfarrer Sebastian Kneipp wurde dann die Wirkung in der Frauenheilkunde wieder in den Fokus gerückt, und er empfahl in seinem Buch dann auch schon die Mistel als Tee gegen Frauenleiden. Und auch Maria von Treben übernahm die Mistel als Frauenheilpflanze und empfahl sie eben bei Kinderlosigkeit, weil sie für sie halt als fruchtbar machend gilt. Und da empfahl sie zum Beispiel einen Schafgarbentee, in den man dann noch Misteltropfen reingab. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde dann auch die blutdrucksenkende Wirkung der Mistel entdeckt. Und die geht eben darauf zurück, dass die Gefäße dann halt entkrampfen und sich dadurch weiten, wodurch dann eben der Blutdruck fällt. Und etwa in der Zeit wurde dann auch die Wirkung der Mistel in der Krebstherapie entdeckt. Die ist nämlich auch nicht zu verachten. Also auch schon laut Maria Treben oder eben generell hilft die Mistel bei allen möglichen Blutdrucksachen. Also egal, ob jetzt zu hoch oder zu niedrig, sie normalisiert sozusagen den Blutdruck. Und auf jeden Fall hat man eben gezeigt, dass Mistelprodukte den Blutdruck ja senken können. Wie gesagt, das macht sie eben durch die Erweiterung der Gefäße. Dadurch wird dann auch das Herz noch entlastet und gestärkt, und dass sie das Immunsystem stärken können. Und sie verhindert dadurch dann eben auch, dass sich Ablagerungen an den Gefäßwänden absetzen können, und ja, sorgt dafür, dass die Gefäße flexibel und beweglich bleiben. Und das heißt, die Mistel wirkt halt eben krampflösend und auch tonisierend und entzündungshemmend, also so bei innerlicher Anwendung. Und auch äußerlich angewendet kann sie dann eben ja Geschwüre so erweichen. Und wie gesagt, heutzutage wird sie auch in der Krebstherapie gerne verwendet, und dort kommen die Präparate halt zum Einsatz aufgrund ihrer hemmenden Wirkung auf die Zellteilung. Und so kann eben ja das als begleitendes Mittel zur Unterstützung in der Krebstherapie eingesetzt werden. Ein weiterer Anwendungsbereich ist dann auf jeden Fall das Herz-Kreislauf-System, weil ja eben vom Kreislauf bis zur Herzstärkung da eben auch der Wirkungsbereich liegt. Also die Mistel wird daher innerlich angewendet, eben ja bei verschiedenen Krebsarten, was eben gegen den Krebs wirkt oder auch krebsverhütend wirkt, aber das ist dann eben wirklich unter Anleitung und ja entsprechend der Präparate, die man vom Arzt bekommt. Und ansonsten eben bei Bluthochdruck, da werden dann auch natürlich die entsprechenden Symptome, die damit einhergehen, wie Kopfschmerzen gelindert, die dadurch entstehen können. Und eben aber auch bei Arteriosklerose und eben zur entsprechenden Vorbeugung derer, weil es ja eben gegen die Arterienverkalkung wirkt und somit zum Beispiel auch vorbeugend für einen Schlaganfall günstig ist. Weiterhin wird die Mistel eben dann zur Unterstützung des Herz-Kreislaufes angewendet und ja, laut Maria Treben zum Beispiel, normalisieren die Inhaltsstoffe eben den gesamten Körperhaushalt. Das heißt, der Blutdruck wird, wie gesagt, ausbalanciert, damit wird dann das Herz gekräftigt oder beruhigt und somit kann man eben Herzschäden entgegenwirken und ja, wie gesagt, den Blutdruck in Balance bringen. Und das macht man am besten, indem man täglich 3 Tassen von so einem Kaltansatz trinkt und den dann eben schluckweise über den Tag zu sich nimmt. Maria Treben empfiehlt übrigens, dass man wenigstens einmal im Jahr so eine Misteltee-Kur machen kann, wo man einfach 3 Wochen täglich 3 Tassen, 2 Wochen täglich 2 Tassen und eine Woche täglich 1 Tasse trinkt. Und das führt dann eben wohl so zur Erholung und zum Ausbalancieren wieder vom Kreislauf und dem Blutdruck im Allgemeinen. Äußerlich hat Maria Treben den Misteltee zum Beispiel zur Blutstillung angewendet. Also bei Blutungen in Lunge und Darm, bei Typhus und Ruhe zum Beispiel, wurde der Tee getrunken und gegen Nasenbluten konnte er kalt in die Nase aufgezogen werden. Weiterhin kann die Mistel eben äußerlich im Rahmen von Umschlägen und Waschungen bei Geschwüren eingesetzt werden und auch gegen Erfrierung. Um nochmal auf die Frauengesundheit zurückzukommen, Maria Treben war eben auch der Meinung, dass diese Normalisierung des Blutkreislaufs dann eben auch entsprechende Störungen, zum Beispiel in der Gebärmutter und auch in, ja, von der Menstruation, also sowas wie zu starke Blutung quasi beenden kann. Und dass sie eben auch, weil sie ja im Prinzip Hormone und Blutkreislauf ausbalanciert, dann eben gegen Wechseljahrsbeschwerden, wie zum Beispiel Herzrasen, Atemnot, Angstgefühle und Wallungen, Hitzewallungen, ja, helfen kann. Sie ist halt eben ausgleichend auf den Hormonhaushalt. Und da reichen dann eben schon 2 Tassen täglich, die man zum Beispiel je eine morgens und eine abends trinkt. Und gegen Unfruchtbarkeit soll eben der frische Mistelsaft oder auch Misteltropfen aus der Apotheke helfen, wo man dann zum Beispiel 25 Tropfen in etwas Wasser nüchtern einmal 30 Minuten vor dem Frühstück und einmal abends vor dem Schlafengehen zu sich nimmt. Mistel sollte man allerdings nicht bei Kindern irgendwie und auch bei Schwangeren und Stillenden anwenden. Wie kannst du jetzt die Mistel verwenden? Also hauptsächlich wird die Mistel als Kaltauszug genutzt. Das heißt, man kocht nicht den Tee daraus, sondern man setzt ihn sozusagen kalt an, weil die Mistelgifte im kalten Wasser definitiv weniger löslich sind als in warmen. Und dafür nimmst du zum Beispiel einen gehäuften Teelöffel Mistelkraut in 200 bis 250 Milliliter kaltes Wasser, gibst es da über Nacht rein und filterst dann das Wasser eben morgens wieder ab. Und davon kannst du dann so 1 bis 2 Tassen über den Tag trinken. Und das ist, wie gesagt, eben gut, um den Blutdruck zu senken oder das Herz-Kreislauf-System zu stärken oder eben deine Gefäße vor Arteriosklerose zu schützen. Oder du kannst diesen Tee natürlich dann auch einfach eben für Waschungen von Geschwüren nutzen, um diese halt so zu erweichen oder eben als Nasenspülung. Weiterhin wird die Mistel in Form von Tinktur genutzt oder wie gesagt eben auch als Salbe gegen Erfrierung oder eben als Frischpflanzensaft, wo dann eben frische Blätter und Stängel gewaschen und dann entsaftet werden. Die weißbeerige Mistel ist eben wie gesagt in allen Teilen so ein bisschen schwach giftig und sie enthält da so ein Gemisch aus verschiedenen Viskotoxinen, Alkaloiden und auch Lektinen. Und ja, diese Mistellektine zum Beispiel wirken halt apoptotisch, also zelltötend, zellzerstörend und genauso auch die Viskotoxine. Und da kommt es aber eben auch auf die Dosis natürlich immer an. Aber die Beeren zum Beispiel sind auf jeden Fall für den Menschen giftig und dafür ist vor allem auch das enthaltene Tyramin verantwortlich. Wie gesagt, die Mistel zählt da zu den leicht giftigen Pflanzen. Aber auch wenn eben hier von Mistelgiften die Rede ist, ist die Pflanze von sich aus jetzt nicht gefährlich. Also in den normalen Dosierungen besteht da absolut keine Vergiftungsgefahr, sonst könnte man ja auch nicht einfach so und ohne Rezept irgendwie kaufen. Aber behalte es halt einfach immer im Hinterkopf, dass du sie nicht unendlich viel für dich einfach so anwendest. Und ja, an sich ist es eventuell eben doch sicherer, einfach entsprechende Präparate zu kaufen und sich dann an deren Anleitungen zu halten. Ansonsten darf man die Mistel aber schon in kleinen Mengen für den privaten Gebrauch ernten, soweit man eben dabei den Wirtsbaum nicht verletzt. Und da, wie gesagt, gilt es halt je nach Jahreszeit und auch je nach Wirtsbaum, dass die Anteile der entsprechend auch giftigen Wirkstoffe halt höher oder niedriger sein können. Also so weisen zum Beispiel Misteln, die auf Eschen, Linden, auf dem Ahorn oder der Robinie oder auch der Pappel gewachsen sind, eine höhere Giftwirkung auf als Misteln, die auf Kiefern oder Tannen oder auch auf Apfelbäumen gewachsen sind. Und je nachdem gibt es natürlich auch unterschiedliche Präparate von der Mistel, denn die, die zum Beispiel jetzt für die Krebstherapie verwendet werden, die wollen ja genau diese an sich auch giftigen Stoffe nutzen, weil diese Viskotoxine und Mistellektine, die da drin sind, dann eben genau die Stoffe sind, die man ja für die Krebstherapie einsetzt. Und dementsprechend sammelt man da die Mistel natürlich genau, wenn diese beiden Stoffe dann möglichst ihren Peak haben, also am höchsten enthalten sind. Und nach heutigem Wissensstand soll der Gehalt halt an Viskotoxinen und Mistellektinen im Frühling, also März, April und im Herbst, September, Oktober am geringsten sein. Also wie gesagt, deswegen ist es auf jeden Fall am besten, wenn du dir halt das von dir benötigte Präparat für die entsprechend benötigte Anwendung, gegebenenfalls unter Anleitung von einem Arzt oder so, auf jeden Fall kaufst und dann auch die Anleitung davon, ja, sozusagen befolgst. Du kannst jetzt die Mistel nicht nur innerlich und äußerlich verwenden, du kannst sie natürlich auch als Räucherpflanze nutzen. Und da werden dann eben auch die getrockneten Stängel, Blätter, aber auch die Beeren geräuchert. Und da wirkt die Mistel dann eben stimmungshebend und kann dich bei Heilungsprozessen unterstützen. Oder in stressigen Zeiten hilft sie uns dann eben auch, um Ruhe und Kraft zu finden. Und sie wird daher oft eben in solche Mischungen gegeben, die dem Schutz dienen oder auch, um sich mit den Ahnen zu verbinden. Weil die Pflanze ja, ne, so ein bisschen eine Pflanze für den Übergang in die Anderswelt ist, weil sie ja so zwischen den Welten steht. Nicht nur räuchern kannst du mit der Mistel, sondern es gibt natürlich auch viele Bräuche, die sich um die Mistel ranken. Und zwar trug man zum Beispiel früher Amulette der Mistel um den Hals, um sich eben vor, ja, negativen Einflüssen und Zaubern und Gespenstern zu schützen. Und in England und Frankreich gehören diese Mistelsträuße ja auch zum Weihnachtsfest dazu, wie bei uns so ein bisschen der Tannenbaum. Und da hängt man die dann eben einfach als Glücksbringer auch in der Wohnung auf oder auch über Türen. Und daher kommt dann eben aus England auch dieser bekannte Brauch, sich unter einem Mistelzweig zu küssen. Und der kommt auch nochmal dadurch zustande, dass, wenn man unter einer Mistel steht, dass man sich dort halt in einer Zone befindet, in der die normalen Gesetze nicht gelten sollen. Weil die Mistel ja eben so eine Pflanze von zwischen den Welten ist. Und deshalb hat man dort dann eben das Recht sozusagen, einfach jeden Menschen unter dem Mistelzweig zu küssen. Und dieser Kuss soll dann eben auch Glück, Liebe und Freundschaft bringen. Genauso tauschte man eben auch Neujahrswünsche unter dem Mistelzweig dann aus. Und weil die Mistel ja auch als fruchtbarkeitsbringend gilt, trugen die Bräute in einem Teil der Schweiz zum Beispiel einen Kranz, der unter anderem auch Mistelzweige beinhaltete. Und in Österreich hing man eben gegen angehexte Kinderlosigkeit auch einen Mistelzweig ins Schlafzimmer. Jetzt wünsche ich dir also viel Freude beim Entdecken und Betrachten der Misteln bei einem deiner nächsten Winterspaziergänge. Schau sie dir wirklich mal ganz genau an und wie spannend auch diese Beeren aussehen. Und ja, mich interessiert dann, auf welchen Bäumen die Misteln bei dir in der Umgebung am meisten wachsen. Und lass mich gern wissen, was deine Erfahrungen mit den Misteln sind. Ansonsten lebe weiterhin wild und würzig und gib deinem Leben eine Kräuternote. Bis zum nächsten Mal, deine Anja.